Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alpi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spielpodcasts. Und wir suchen heute die beste Fehlwertung der Computerspielgeschichte. Und beste heißt in dem Fall auch sowas wie krasseste Fehlwertung der Computerspielgeschichte. Und wir haben uns eine Gästin eingeladen, die besonders qualifiziert ist, darüber mit uns zu sprechen.
Ich bin noch nicht fertig.
Okay. Weil sie das Kunststück fertiggebracht hat, das exakte Gegenteil von einer Fehlwertung zu fabrizieren. Du, liebe Petra, hast nämlich damals Stalker eine 90 gegeben.
Zusammen mit meinem Chefredakteur möchte ich dazu addieren.
Ja, aber du warst auf jeden Fall beteiligt. Stalker hat damals sehr viel schlechtere Wertungen bekommen. Das hat auch heute so ein Metascore, glaube ich, von 82. Und die Geschichte hat euch recht gegeben. Alle anderen waren Geisterfahrer. Und ihr wart diejenigen, die in die richtige Richtung gefahren sind. Weil Stalker, würde ich heute sagen, ist auf jeden Fall ein großer Klassiker, gilt als ein Meilenstein für nicht, aber schon ein wirklich herausragenden Ego-Shooter. Und deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir uns dachten, jemand, der so gut gegen die Mehrheitsmeinung anwertet, ja, und dann im Nachhinein recht hat, mit der Person kann man bestimmt auch wunderbar über das Gegenteil sprechen, nämlich Fehlwertungen.
Ja, und das Schöne an der Geschichte ist ja, wir hatten ja damals, ich möchte sagen, einen super kurzen Draht zu GSC Game World, weil ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das Spiel für die Welt entdeckt habe, aber für die GameStar auf jeden Fall. Ich kann kurz ein kurzer Exkurs, dann dürft ihr reden. Ich habe mir auch für heute vorgenommen, nicht allzu viel zu reden. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe karamellisierten Schweinebauch auf dem Herd. Das braucht dann auch ein bisschen Liebe. Ich habe mir das angeschaut und dachte so, Alter, wie sieht denn das aus und was ist denn das für ein Spiel? Da muss ich aber mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und dann habe ich mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen. Und dann sind wir ja alleine deswegen, weil wir immer so nett über dieses Spiel berichtet haben, weil ich persönlich das ultra cool fand, das Projekt. Mhm. Also die Idee alleine, Picknick am Wegesrand als Vorlage zu nehmen für ein Spiel, dem dann aber auch den eigenen Stempel aufzudrücken, das fand ich irrsinnig toll. Trotzdem waren wir noch in der, ich möchte sagen, elitären Situation, dass wir ein ganz gutes Standing da hatten. Und wir hatten dann vor der Veröffentlichung 100 Millionen Versionen, so fühlte sich das zumindest für mich an, von dem Spiel immer wieder mit neuen Bugs und mit neuen Fehlern und so weiter und so fort. Aber unterm Strich war es halt ein großartiges Spiel für mich und auch für meinen damaligen Chefredakteur, nämlich den Michael Trier, weil das halt so ein Vibe, so eine Stimmung verbreitet hat, wie man es selten in einem Spiel erlebt hatte bis dahin.
Christian Alt, als Fan von gepolischten Spielen.
Ich bin auch da, genau.
genau. Was hättest du den Stalker gegeben?
Ach, ich finde es total geil, so ein bisschen auf die Langzeitperspektive zu schauen bei solchen Wertungen.
Das kannst du aber nur, wenn das Spiel entsprechend alt ist, gell?
Ja, ich weiß. Das finde ich aber so das Spannende an der heutigen Episode, weil Fehlwertungen sind ja immer sowas, das wird einem dann im GameStar-Forum, glaube ich, noch jahrelang irgendwie vorgeworfen. Ja, ihr habt irgendwie Gothic 3 eine XYZ gegeben, eine 84, kommen wir später zu.
War es nicht sogar eine 86 und die 84 war nur ob der Bugs, also egal.
Ja, ich glaube, ihr habt das abgewertet aber oder
das
sowas.
Ist halt so ein Ding, ja. Das ist dann so... Gamer und Gamerinnen, die sind da so ganz, ganz merkwürdig päpstlicher als der Papst. Und ich bin bei so Wertungssachen ja eh immer so im Lager, wenn ich das in dieser Sekunde so fühle, wie die Zahl, die da drunter steht, dann ist das okay. Und ich finde, man kann aus sogenannten Fehlwertungen, jetzt in fetten Anführungszeichen, total viel rauslesen über den Kritiker oder die Kritikerin dahinter und über die Zeit, in der das gespielt hat. Also, wenn wir später auch über die Wertung von Schiffers Spielebude vielleicht sprechen könnten, über Cyberpunk 2077, ähnlich gehyptes Spiel.
Was hat das in dieser Sendung zu tun? Das war eine zurückhaltende 9,6.
Ja,
okay, klar,
ja.
Kann man mehr geben, ja.
Ja, aber ich habe mich auch schon oft gescholten dafür, aber eigentlich finde ich es auch sehr sympathisch, weil, keine Ahnung, das ist ein Ausdruck deines Fantums und man muss da jetzt nicht jede Nachkommastelle in dem Fall oder jede Dezimalzahl noch irgendwie auf die Goldwaage legen.
Ja, aber Christian, du vergisst, aus welcher Historie wir kommen. Wir haben damals die Waschmaschinentests von der Computerbildspiele gehabt, wo ein Wertungskasten eine ganze Seite hatte, wo wirklich jede Nickeligkeit irgendwie breitgetreten wurde. Wir hatten, die GameStar hatte ein Dezimalsystem, was angelegt wurde, um einen Test zu errechnen oder eine Wertung zu errechnen.
Das war so krass.
Es war so krass, ja, und das ist aber ein Thema, das möchte ich gerne hier das möchte ich hier nicht breitreden, weil das ist
das
ein Thema
für... Das war für nächste Folge, geilstes Wertungssystem.
Nein.
Boah, das ist eine gute Idee.
Nein, pass mal auf, ihr Christians, das ist ein Thema, das bespreche ich nur im GameStar-Podcast, weil das ist exklusiv. Ihr könnt da gerne separat miteinander drüber reden, aber ich rede da nur in dem besseren Podcast.
Okay. Trotzdem danke ich dir, dass du das Wort Nicklichkeit hier eingebracht hast in den Podcast.
Ja, gerne. Ja,
wirklich. Ich habe mal Marcel Reif interviewt, der ja angeblich dafür verantwortlich
Nein,
ist.
Nein!
Ja, und dann habe ich ihn irgendwie damit konfrontiert und gesagt, ja, Sie haben doch das Wort Nicklichkeit irgendwie in den deutschen Sportjournalismus mit eingebracht. Mhm. Und das hat er weit von sich gewiesen, sich aber dann off the record so ein bisschen dafür entschuldigt. Okay, aber... Kommen wir jetzt mal zu den Fehlwertungen. Wir haben eine kleine Liste erstellt und man muss dazu sagen, da stehen jetzt bei diesen 6 oder 7 Fehlwertungen, die wir da recherchiert haben, stehen viele von der GameStar drauf.
Das ist richtig.
Ich möchte dazu
zu Protokoll geben, ich habe mich im Vorfeld auch verhalten darüber beschwert.
Ja, uns war die Problematik auch klar und bewusst. Dazu
aber
ist zu sagen,
die Entschuldigung war umso schöner, weil das hat mir ja dann wieder Auftrieb gegeben. Das ist offensichtlich keine Bösartigkeit, sondern ihr kennt halt nichts anderes.
Genau,
ihr habt halt uns damals gelesen das ehrt euch so sehr.
Genau, also die GameStar ist einfach die Zeitschrift, Computerspielzeitschrift, die wir gelesen haben. Da haben wir alle Wertungen im Kopf. Da können wir halt einfach sagen, okay, das ist vielleicht eine diskutable Wertung. Ja, ob es eine Fehlwertung ist, darüber werden wir ja gleich reden und ob es so etwas überhaupt gibt. Aber das vielleicht so als kleiner Disclaimer. Es ist nicht so, dass die GameStar jetzt hier besonders viele Fehlwertungen produziert hat. Es ist nur einfach so, dass es die sind, die wir kennen. Ja?
Genau.
So.
Um gleich mal mit einem, ich möchte sagen, positiven mit einer positiven Grundstimmung in diesen Podcast reinzugehen, der schon vor 20 Minuten begonnen hat, egal. ich habe ja auch zwei Fehlwertungen auf meiner Agenda, von denen ich weiß, dass es Fehlwertungen sind. Das eine ist mir von außen eher herangetragen worden, das ist nämlich Psychonauts. Und da sagte man mir hinterher, Petra, da hast du ja mal ganz schön ins Klo gegriffen, was die Wertung angeht. Und ich glaube das auch inzwischen.
Was also, hast du da gegeben?
Irgendwas im...
Eine 77.
Oh, ja, oh.
Ja.
Wow. Ja, aber komm, wenn du auf die GameStar-Webseite schaust, da steht dann eine 77 und die Community gibt eine 80. Also so weit sind wir dann auch nicht
auf. Metascore 87 und User-Score 8,8. Also,
ja, aber das ist schon ein großes Alter, aber das Ding ist halt, Psychonauts ist halt auch so der klassische Fall von das Ding hat auf der Humorseite und auf der Ideen, also Worldbuilding-Seite, ganz, ganz furchtbar coole Ideen. Aber auf der Seite des Level-Designs versagt es halt komplett, finde ich. Und damit meine ich nicht irgendwie das Level-Design im Sinne von, oh cool, wir sind jetzt gerade in irgendeiner Hirnwindung unterwegs, sondern das war immer cool. Aber die Wege dazwischen waren halt einfach total blöd. Und es hat mich wahnsinnig aufgeregt damals. Und ja, offensichtlich war mein mentaler Schwerpunkt, um mal im Bild Hirnwindung zu bleiben, eher auf der was kekst mich an diesem Spiel hart an Seite. Und deswegen ist da die 77 entstanden. Die zweite Fehlwertung ist Modern Warfare 2, also Call of Duty Modern Warfare 2. Da habe ich die Kampagne mit Sicherheit oder das gesamte Spiel ein bisschen zu hoch gewertet.
Was hast du gewertet?
Ich weiß es nicht mehr, ich glaube eine 89.
Ja, okay.
Unterm Strich, also die Kampagne war natürlich in dem Moment, in dem ich sie gespielt habe, hat mir schon Spaß gemacht, aber ich hatte natürlich auch während des Spielens so Momente, wo ich gedacht habe, was soll denn das hier auf dem Food Court, wo ich hier zwischen Burgerbude und Dönergrill hin und her laufen muss, um mit irgendwie Raketenwerfern und das ganze Konstrukt des Einfalls in die USA und so weiter und so fort. Das war
das nicht der 2? Achso, Modern Warfare 2 war das.
Modern
ne?
Warfare 2, genau. Das war genau. Wo
mit der Flughafenszene und so. Ah, genau.
Wo Hans Zimmer dann auch die Musik dazu gemacht hat und unterm Strich würde ich sagen, nee, da hätte ich gerne auch mal im Nachgang so, weiß ich nicht, 3-4 Punkte weniger geben sollen. Aber so hat jeder seine Leichen im Keller. Das ist auf die, also es ist in der einen Richtung genauso wie in die andere Richtung. Also du wertest halt mal gerne zu hoch oder zu niedrig. Was heißt mal gerne? Ich hoffe, das passiert nicht allzu häufig. Aber letztendlich bildet das tatsächlich echt in dem Moment nur ab, wie du dich in dem Moment gefühlt hast oder eben, weiß ich nicht, 25 Stunden danach.
Ja. Also wir kommen da nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, gerade bei Spiele-Serien ist es nochmal ein spezieller Fall. Also wir haben zum Beispiel, ich habe extra ein FIFA-Spiel hier drauf geschrieben.
Da kannst du gerne mit dir selber drüber reden, weil ich habe keine Ahnung.
Ich habe das aber vor allem deswegen draufgeschrieben, um das genau an der Stelle zu diskutieren. Also ich finde, es gibt bei manchen Serien so Gewohnheitswertungen und FIFA gehört für mich dazu. Also wo quasi total oft ich so den Eindruck hatte, irgendwie, das kriegt irgendwie so jedes Jahr eine gute Wertung.
Da fällt meiner Meinung nach Call of Duty Modern Warfare nicht rein, weil das war ja nur der zweite Teil von einer, ich möchte sagen, Neugeburt der Serie. Modern Warfare war, also das erste, Call of Duty 4 Modern Warfare, wie wir es damals alle genannt haben und wie es auch offiziell wohl hieß. Das war ja wirklich, klar hatte es auch seine Schwächen, also die Story war an manchen Stellen auch ein bisschen wirr, aber ernsthaft, ich habe selten so ein geiles Shooter-Erlebnis gehabt.
Ja, das war super.
Und der zweite Teil hat dann auch so eine Erwartungshaltung in mir geschürt und ich wollte die auch bestätigt sehen vielleicht und
Genau, oder wollen wir jetzt langsam auf meine Liste hier einschwenken?
Ja, komm, geh mal zu
Kommen wir jetzt auf die Liste, weil...
Planescape Torment, fangen wir doch damit
genau,
an.
Genau, weil das, was du, also ich finde das mit, hattest du gemeint, Oddworld oder sowas, ne? Oder was war dieses Jump'n'Run? Nee, Schwan.
Psychonauts,
habe ich gesagt. Psychonauts, mein Gott.
Ja.
Das ist, finde ich, so ein bisschen vergleichbarer Fall, weil es gibt natürlich so Spiele, die, das sind halt so Grower. Und ich glaube, so Planescape Torment ist halt so ein Grower, wo du vielleicht damals mit so, vielleicht mit einer, mit, also wo man mit so einer falschen, oder wo man Gefahr läuft, mit so einem falschen Prisma draufzuschauen, mit so einer falschen Schablone. Man hat halt diese Rollenspiele und man hat irgendwie so eine ganz ähnliche Grafik und das ist dieselbe Engine und so was. Und dann ist aber das Spiel irgendwie anders. Mhm. Und vielleicht hat das zu dieser Wertung von 82 geführt, ja, durch Heinrich Lenhardt.
Genau, Heinrich.
Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil ich das, glaube ich, mehrmals erwähne, Planescape Torment 82 GameStar ist für mich die Mutter aller Fehlwertungen. Also du, Lexikon steht neben Fehlwertung immer dieses Planescape Torment 82. Aber ihr habt das ja auch neu getestet,
ja,
als dann die neue Version, also Dingsbums polierte Version rauskam, das glaube ich eine 85 dann bekommen. Und dieser Test, den finde ich auch gar nicht mehr. Ich habe den verzweifelt gesucht.
Nee, da weißt du mehr als ich, weil ich glaube, den gibt's gar nicht. Das bildest du dir ein.
Okay, ist so Damnatiumo, wie heißt das? Das einfach aus der Vergangenheit gestrichen, aus der GameStar-Vergangenheit.
Nee, das Ding ist, und ich kann Heinrich da tatsächlich verstehen. Natürlich pienst man ihn immer so ein bisschen damals die 82 Heinrich, ne, knickknack. Aber das Ding ist, Planescape Torment ist, natürlich denkst du, wenn du das anschaust, okay, ich krieg irgendwie so das typische Rollenspiel.
Genau, also im Sinne von +1 Schwert in die Hand, wirbst.
Genau. Du hast halt
Läufer so, in der nächsten Taverne an.
Genau, so. Du hast halt wirklich das Grafikgerüst von Baldur's Gate, Gott, wie heißen sie? Dammit, hier, Icewind Dale und so weiter und so fort. Das hast du so vor dir. Und dann kommt halt Laber galore in einer total schrägen Welt. Und ich kann verstehen, dass das nicht bei jedem ankommt. Aber dann kommt halt die Bildungselite unter den Videospielern und sagt so, aber ach, guck mal hier, ne? Das ist ja ein Spiel, in dem viel geredet wird und in dem vergeistigte Dialoge geführt werden und das auf so einer Metaebene auch funktioniert. Und das ist, in Planescape Torment ist heute nicht das, was hinterher, was die Wahrnehmung angeht, ist in Planescape Torment ja heute nicht das, was hier Old Cat aus Weißrussland, Ukraine, keine Ahnung, wo sie herkommen, gemacht haben mit Pathfinder. Also was ja so der geistige das ist, war es Pathfinder, was der geistige Nachfolger sein sollte, oder war es Torment?
Tides of Numenera.
Genau, Tides of Numenera. Genau. Das ist ja weniger was die Außenwahrnehmung der geistige Nachfolger angeht, sondern eher so Disco Elysium. Weißt du, weil ein Disco Elysium ist ja heutzutage das, was früher ein Planescape Torment gewesen, also hätte sein können, wenn Leute damals schon anders geschrieben hätten und Spiele anders angegangen wären.
Ja, aber natürlich finde ich Leute, also auch ein Disco Elysium, wenn das ein Test ist, den liest jemand, der sonst vielleicht sich nur einmal im Jahr FIFA und Call of Duty kauft, der liest dann von diesem Spiel und sieht dann die Wertung, es ist da steht eine fette 91 drunter, denkt er sich auch, ja, aber das Spiel in 91, da sind doch gar keine Knarren drin. Was soll das denn?
Ja, aber wir sind ja inzwischen doch echt raus aus dieser Kategorisierung, dass man sagt, so ein Spiel mit einer Wertung über 90 muss jeder spielen oder sowas. Oder keine Ahnung. Da sind wir doch raus, ja. Also ich persönlich bin da mental raus, ja. Also
ich spiele alles, was über 90 hat.
Ernsthaft? Ja. Also ich würde kein FIFA anfassen, auch wenn das über 90 hat.
Aber was müsste passieren, dass ein FIFA über 90 kriegt, ist ja auch die Frage.
So. Das gab's schon.
Hey, das würde ich jetzt schon, das würde ich schon gerne wissen. Ich glaube, das würde ich gerne spielen.
Ich glaube, das gab's schon, oder?
FIFA hatte doch andauernd eine 90.
Ja, eben, also. Genau.
Echt jetzt?
Ja, natürlich.
Über Jahre, also das war, und die Fußballmanager übrigens auch, bis dann irgendwann, weiß ich noch, kam dann ein Fußballmanager raus, der hatte dann nur eine 77 und da hat dann echt in der GameStar, und das war dann so ein bisschen der Bruch. Und das fand ich dann auch sehr gut. Ja, wollen, wir über, wollen wir über eine nächste Fehlwertung sprechen?
Gerne, gerne. Aber warum
ja,
war denn
jetzt, in genau. dem Moment, aber
wir haben ja jetzt ja, genau. meine Sicht auf die Dinge zu Planescape Torment gehört. Was ist denn deine Sicht auf die Dinge? Warum ist die 82 zu niedrig? Das würde mich mal interessieren, Christian. Einfach zu sagen, ey, die 82 ist zu niedrig, ist schon ein bisschen billig, oder?
Also, ist ein bisschen billig, aber ich stütze mich da auf den großen Konsens, der mittlerweile in der Spielewelt herrscht.
Ich behaupte ja, dass alle Leute, die heutzutage, oder nicht alle Leute, das ist ja Quatsch, weil Generalisierung ist Unsinn, aber das sind nicht wenige Leute, die heutzutage sagen, die 82 für Planescape Torment war zu niedrig, die haben das Spiel nie gespielt.
Also wir haben es ja, Christian und ich haben es ja jetzt nochmal gespielt, vor zwei Jahren, als wir diesen
Podcast
begründet hatten. Die erste Staffel war ja beste Story. Und da hatte ich Planescape Torment nominiert und da hat es der Christian, glaube ich, das erste Mal gespielt und ich hatte es wieder gespielt. Mhm. Und mein Gott, fand ich das mega. Also wirklich. Was aber natürlich schon stimmt, ist, es war früher, ne, als diese 82er-Wertung rauskam, war es nicht mein Lieblingsspiel. Ich hätte wahrscheinlich zu der damaligen Zeit dem schon auch irgendwie eine 82 oder ein bisschen höher nur gegeben. Mhm. Das ist natürlich auch eben die Sache. Man verändert sich ja auch als Mensch und bestimmte Dinge, die einem damals halt nichts gesagt haben, da denkt man sich heute so, boah, ist das deep und so, ja?
Ja, genau.
Und natürlich, deswegen klar.
Der Vergleich mit Disco Elysium.
Ja, klar. Das ist sicherlich so. Ich würde auch, und das muss man vielleicht auch mal hier grundsätzlich sagen, ich werfe ja niemanden irgendwie eine Fehlwertung vor, sondern es geht ja jetzt nur ein bisschen darum, so nachzuspüren, eben, was so zu sogenannten Fehlwertungen eben führen kann. Und ich glaube, es ist halt, glaube ich, einfach so, ja, der Lehnhardt, der hat sozusagen mit einfach einem anderen Blick damals auf dieses Spiel geschaut und deswegen hat er halt quasi das Spiel auch gar nicht anders einschätzen können. Und vielleicht war das damals auch, weil er ja auch den Blick hatte, vieler Gamester, Leserinnen und Leser, vielleicht auch gar nicht der falscheste Blick, um dieses Spiel zu bewerten für die Leserschaft.
Das ist übrigens interessant, wenn du dich für ein Medium, ich möchte sagen, entscheidest also du entscheidest dich ja im Zweifelsfall nicht selber, sondern du wirst halt angestellt, wobei doch natürlich in der ersten Instanz entscheidest du dich selber, wo bewirbst du dich und wo wirst du dann angestellt. Und so hat halt jedes Media-Outlet auch so ein bisschen so sein, möchte sagen, sein Erbe. Ja, also die GameStar-Leser stehen irrsinnig auf Rollenspiele und Echtzeitstrategiespiele und das sind die Dinge, die so den das Herz der Leser interessiert. Und darauf legst du dann natürlich dann auch irgendwie deinen Schwerpunkt und versuchst dann eben auch das Pro und Contra für die Zielgruppe dann herauszuarbeiten. Das ist natürlich im Laufe der Jahre viel, viel, möchte sagen, weicher geworden in der Abgrenzung, einfach deswegen, weil die Genres so ineinander fließen auch und weil auch Dinge von außen herangetragen werden. Zum Beispiel, guck mal, hier ist ein ehemaliges PS4 Exclusive, das damals auf der PS4 halt irrsinnig abgeräumt hat und das erscheint jetzt für den PC. Horizon Zero Dawn habe ich jetzt gerade im Kopf. Einfach deswegen, weil es gerade so in der Diskussion aufgetaucht ist in den letzten Tagen, aus anderen Gründen aber. Und natürlich schaut man das dann auch mit einem, ich möchte sagen, anderen Auge an, aber es liegt auch inzwischen daran, dass die Gräben nicht mehr so groß sind zwischen den einzelnen Plattformen und zwischen den Genres, die auf den einzelnen Plattformen halt dominieren. Du hast halt auf der einen Seite hast du auf den Konsolen immer noch mehr Action-Spieler als Strategiespieler. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Ja, du kannst halt kein Paradox-Spiel auf einer Konsole spielen, außer du willst halt hinterher einen blutigen Daumen haben.
Stellaris.
Weil du ständig durch irgendwelche Menüs
scrollen musst. Das ist so verrückt.
Ja, genau.
Das ist super. Das ist super auf der Konsole.
Aber ist gut. Ist es das?
Ja, ich finde es super. Ich spiele das viel.
Du bist Seltsam. Jedenfalls, aber die Grenzen zwischen den Plattformen und damit auch ein bisschen die Grenzen zwischen den Genres, was vorher auch schon der Fall war, die verschwimmen ja immer mehr und mehr. Und insofern, weiß nicht, also auch die GameStar-Leserschaft ist inzwischen, glaube ich, eine andere geworden. Auch wenn wir natürlich immer noch klar feststellen, Achtung, was alle immer irgendwie interessiert, ist halt ein deepes Rollenspiel oder ist es halt ein cooles Strategiespiel.
Apropos Zielgruppen, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, was absolut die Last Game Standing Zielgruppe anspricht, ja, weil es ist deutsch, es ist eichentischig und es ist ein Klassiker, nämlich Gothic 3. Hm. Hier steht als Fehlwertung Gothic 3 84 GameStar.
Darf ich dich korrigieren an der Stelle?
Ja.
Okay, wunderbar. Wir haben unter dem Gothic-Test hatten wir zwei Wertungen stehen, und zwar einmal die 85. Aha. Das war das Ding, was quasi die ausgearbeitete Wertung mit allen 10 Kategorien und Pros und Kontras hatte. Und dann hatten wir noch die 89 darunter stehen, für die Leute, die unter bestimmten Umständen auf Dinge, also bei Dingen ein Auge zudrücken konnten, beziehungsweise, warte mal, ich lese gerade vor, passt auf, ich lese vor, weil ich habe hier den Wertungskasten und darüber diesen Informationskasten, da steht drüber, warum zwei Wertungen. Ich zitiere: Wir haben Gothic 3 mit der von den Publishern JoWood und Deep Silver bereitgestellten Goldmaster-Version getestet, die auch an das Presswerk geschickt wurde. Allerdings haben die beiden Firmen Mitte September auf unser Feedback hin die laufende Produktion gestoppt. Aha! Um in allerletzter Minute noch einige Bugs aus dem Spiel zu entfernen. Bis zum Redaktionsschluss konnten wir nicht überprüfen, ob die von Piranha Bytes geplanten Verbesserungen etc. pp. Aussage ist, wir haben noch eine 89 gegeben für den Fall, dass all diese Fehler ausgemerzt werden würden, die wir zu beanstanden hatten.
Ja, also ich finde bei Gothic 3, Christian, wie siehst du das? Also, da ist doch, also ich meine, klar, insgesamt hat das einen relativ niedrigen Metascore, was ja aber auch daran liegt, dass die Gothic-Spiele insgesamt nicht besonders gut ankommen. 4Players hat damals eine 68 gegeben. Ich zum Beispiel würde aber eher persönlich dazu tendieren, die Fehlwertung eher bei 4Players zu sehen, weil ich Gothic trotz aller Bugs und obwohl es überdimensioniert war und sicherlich seine Probleme hatte, trotzdem immer noch relativ gerne gespielt habe. Wie ist denn das bei dir gewesen?
Also, ich muss ja jetzt mal mit einem alten Klischee aufräumen, dass du jetzt seit mehr als einem Jahr hier vor dir hinträgst wie eine Monstranz. Du sagst nämlich immer, ich bin der Typ, der die gepolischten Spiele so sehr liebt. Und ja, das stimmt, das ist auch wahr, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Spiel, das viel wagt und nicht so viel gewinnt, also ein Spiel, das ganz wenig wagt, aber dafür gepolished ist, würde ich immer das Spiel nehmen, das irgendwie ambitionierter ist.
Ja, weil das, du dir mit dem Gedanken gefällst, schlicht und ergreifend.
Dann, also ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir bieten der Community beide Wertungen an als Fehlwertung. Also ich mache noch mal zusätzlich Gothic 3, 68 4Players. Es darf mit in die Abstimmung.
Ja.
Oder?
Ja, meinetwegen. Also ich meine, es ist ja inzwischen Common Knowledge, dass das Gothic, insbesondere in der GameStar, vielleicht ein paar Punkte mehr abgestaubt hat damals, als es rausgekommen ist, als es hätte abstauben sollen. Das ist ja das, was ihr anfangs schon irgendwie unter der Rubrik lustige Forenbeiträge zu Fehlwertungen abgehandelt habt. Und inzwischen sind wir ja in einem Zeitalter angekommen, wo Wortmeldungen dieser Art nicht mehr so häufig vorkommen. Dank dieses Podcasts vielleicht demnächst wieder mehr. Man weiß es nicht. Vielen Dank auch. Aber klar, also 85. Nun. Aber, und das muss man auch dazu sagen, diese 85, beziehungsweise dieses Gothic 3 hat eines der besten Videos der GameStar-Geschichte ever geboren. Und zwar ist das das Backvideo von Christian Schmidt. Es gibt nichts Lustigeres auf dieser Welt. Bitte schaut euch das an. Das gibt es mit Sicherheit irgendwo auf YouTube.
Und in den Shownotes bestimmt.
Ja, I hope.
Nächste Fehlwertung, und die finde ich wirklich krass. Dragon Age Inquisition 9,5 von 10 von Gamers Global.
Mhm, ja.
Also da habt ihr, also ich meine, GameStar hat, glaube ich, eine 85 oder so gegeben.
Ich überprüfe das, bevor du da irgendwelche Zahlen
ja, genau.
Es gibt nichts mehr, was ich mehr hasse, als wenn Leute sagen, ja, aber die GameStar hat vorhin hat damals 200% gegeben für Spiel XYZ und deswegen seid ihr scheiße. Und das ist halt
85.
Die 85, hast du nachgeschaut
schon? Ja, habe ich nachgeschaut. Michael oder? Graf.
Ja, genau, Michael hat es getestet.
Also Ich mag Dragon Age Inquisition wirklich überhaupt nicht. Ich finde eine 85, naja, okay, irgendwie, das geht noch, aber eine 9,5, also, liebe Kollegen von Gamers Global, das also, ja. Yeah.
Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, das ist ja fast eine perfekte Wertung,
ja.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar Mängel vorzulesen, die Gamers Global in seinem Test noch gefunden hat, und zwar einige Dialoge sind etwas zu leise.
Ja, bestimmt auch mit dem Teufel-Headset gearbeitet. Irgendwie mit
Testen, kein wollte. Schwimmen möglich. Und die Maus- und Tastatursteuerung gerade bei Actionkämpfen ist schlecht.
Sie haben genau die Punkte erwischt, wieso ich Dragon Age 57 geben würde. Das sind genau die Punkte, die mich gestört haben.
Nun, aber hey, wenn man bei, ich habe Inquisition nie gespielt, muss ich dazu
okay.
muss zugeben. Ich weiß oder ich meine mich zu erinnern, dass eines der Probleme an Inquisition war halt viel Landschaft und wenig Aufgaben. Korrigiert mich?
Ja, und extrem langweilige Aufgaben. Also,
ja.
Du hattest quasi keine richtigen Quests, so wie ich mich erinnern kann, sondern nur so Bullshit halt einfach.
Ja, aber also, ist es nicht, dass auch ich versuche jetzt den Advocatus Diaboli zu spielen. Ist es nicht auch das grundlegende Problem von dem Ding, was ich gerade zum zweiten Mal spiele, nämlich Mass Effect? Wenn du dich irgendwie abseits der Hauptstory bewegst, bist du halt lost in öder Planeten.
Ja, ich spiele das ja jetzt auch, und zwar das erste Mal, und weißt du, bei so einer Nebenquest ist es dann wenigstens mal so, keine Ahnung, auf dem und dem Planeten wird irgendein Taschendieb und der war es gar nicht und dann musst du das aufklären. Also wenigstens sowas, während bei Dragon Age Inquisition, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sorry, liebe Dragon Age 3 Fans, wenn ich das jetzt falsch darstelle, aber da hatte ich den Eindruck, dass abseits der Hauptquests wirklich noch nicht mal so Quests waren, wo irgendwelche Leute mit dir reden, sondern du findest irgendwas und da steht dann was und dann findest du was anderes und dann hast du die Quest gelöst. Mhm. So war es in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich das zu schlecht habe.
Also, wie gesagt, bei Inquisition und bei FIFA bin ich raus, was Argumentation angeht.
Also, ich habe ja eine These, dass es nämlich so einen Faktor gibt, quasi so, den nenne ich jetzt den Faktor der neuen Hoffnung. Mhm. Das ist sowas, nämlich wenn das Vorgängerspiel schlecht war, der zweite Teil, oder das Vorgängerspiel war schlecht, dann kommt wieder was raus, das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen besser, dann wird es zu hoch bewertet. Weil das ist nämlich auch im nächsten Spiel der Fall, nämlich Ultima 9. Also wir haben das hervorragende Spiel Ultima 7, dann kommt das katastrophale Ultima 8 und dann kommt so das Ultima 9, dem die GameStar 92 gibt, wo vielleicht so plötzlich diese Hoffnung da ist, ach, das ist ja bestimmt, oh, die ersten zwei Stunden sind ja viel besser als Ultima 8 und plötzlich ist so dieses Gefühl der Befreiung und vielleicht ist diese Serie jetzt wieder zurück auf dem Pfad der Tugend und dann gebe ich dem eine 92 oder dann gebe ich dem eine 9,5. Und ich kann mich noch erinnern, nämlich an den Veteranen-Podcast, wo Jörg Langer über Dragon Age Inquisition geschwärmt hat. Und er hat nämlich gesagt, er findet das deswegen so toll, weil es nicht so ist wie der zweite Teil, sondern endlich wieder groß und episch, ja, wie der erste Teil. Also da war sozusagen genau diese Parallelität da und so, man hat so richtig rausgehört, er ist froh, dass es nicht ist wie Teil 2. Und genauso war man vielleicht bei Ultima 9 froh, dass es nicht so ist wie Teil 8. Dass es aber vielleicht dann trotzdem kein gutes Spiel ist, wird dann vielleicht übersehen. Verstehst du? Kann da was, also meine, kann ich, ist eine ich, These, ist eine Arbeitshypothese.
Nee, kann ich total gut nachvollziehen. Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Nee, ich glaube wirklich, dass es so ist. Also, dass auf jeden Fall auf der psychologischen Seite eine große Rolle spielt und gerade Inquisition, das ja, wie du schon sagst, nicht mehr diese Origin-Geschichten hat, aber Dragon Age Origins war halt so ein auf Größe und Epic im wahrsten Wortsinne und nicht wie der Engländer das Wort Epic benutzt, liebe Leute, schlagt das mal nach, das ist was anderes als das deutsche Episch. Egal, jedenfalls, aber der dritte Teil war halt viel, viel näher am ersten Teil. Und der erste Teil war ja für viele Leute, außer für mich da draußen, so eine Offenbarung. Guck mal hier, ja. BioWare kann auch wieder Fantasy und kann deepen Schissel und mit
und wie?
Ne?
Also, und wie?
Hier, nimm diese Flasche voller Alkohol und diese Halskette und dann lass uns zusammen ins Bett gehen. Also das war halt Dragon Age Origins für mich. Nein, das ist Quatsch. Ich wollte euch nur ärgern. Und dann hast du halt dazwischen dieses innerhalb von 9 Monaten oder keine Ahnung 10 Monaten schnell zusammengekloppte Dragon Age 2, was viele Leute halt sehr, sehr enttäuscht zurückgelassen hat. Und dann kommt auf einmal Dragon Age Inquisition und alle so, boah, Gott sei Dank, BioWare hat's noch drauf und jetzt hier geil BioWare und hier geile Wertungen und egal. Ja, glaube ich vollkommen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Sehr schön.
Ich stimme dir vollkommen zu.
Das ist hervorragend. Das wärmt mein Herz.
Ja.
Dann habe ich Ultima 9 haben wir damit eigentlich auch schon fast abgegrast. Eine 92.
Wobei, nein, Moment. Ultima 9 hatte ja, ich meine, natürlich hatte Ultima 9 auch auf der spielerischen Seite seine Flaws, aber hauptsächlich war ja Ultima 9 deswegen ein Sorgenkind, weil das auf keiner Hardware auf dieser Welt.
Ich habe mir das GameStar-Video angeschaut, ja. von Heinrich Langer, von, wie heißt der nochmal?
Jörg Langer,
mein Gott.
Ja.
Ich hab letztens Jörg Lehnhardt und also gesagt und jetzt Heinrich Langer. Naja, wurscht. Auf jeden Fall Jörg Langer. Ich habe mir das GameStar-Video angeschaut und das ist ja echt eine Dia-Show und das ist das normale Video, um dieses Spiel zu präsentieren. Aber natürlich war, das muss man, glaube ich, dem Spiel schon zugestehen, war das natürlich trotzdem beeindruckend. Also, du hast ein Rollenspiel in offener Welt in 3D. Ne?
Ja.
Das war natürlich schon was, wo man ein bisschen mit der Zunge geschnalzt hat.
Ja, natürlich.
Und sich da vielleicht dann auch ein bisschen hat blenden lassen. Kommen wir zur nächsten Fehlwertung. Die habe ich eigentlich schon erwähnt, nämlich FIFA 06.
Ja, was ist daran die Fehlwertung, Christian?
Ich gehe mir kurz die Nase pudern. Okay?
Ja, es ist eigentlich egal, wir müssen auch nicht lange drüber sprechen. Ich wollte da eigentlich nur auf einen Aspekt raus, den ich eigentlich vorher schon angesprochen habe. FIFA 06 gilt tatsächlich als schlechtester Teil der FIFA-Serie. Ne, weil
warum?
Man sich mal,
kannst du das kurz überreißen? Also ich meine, ich hätte es mir vorher anlesen können, aber habe es nicht getan.
Keine Ahnung, weiß FIFA. Ich nicht. Keine Ahnung, ich spiele ja auch nur über Pro Evolution Soccer, keine Ahnung.
Ach so, okay, cool.
Aber
Fundierte Fakten.
Ich wollte da nur auf einen Punkt eben hinaus. Also GameStar gibt eine 85. Es gilt aber halt als ziemlich schlechter Teil von FIFA. Und ich frage mich, ob es nicht sowas gibt wie eine Gewohnheitswertung. Also weißt du, du hast ein FIFA-Teil jedes Jahr. Du weißt, in der Regel tun die Top-Qualität abliefern. Alle, also ich meine, das Spiel hat ja auch überall relativ hohe Wertungen. Und es ist eher so, nach meinem Eindruck, dass dann eher so, naja, also im Nachhinein dann geschaut wird so und dann gesagt wird, na eigentlich, so, also das Fünfer, das war eigentlich nicht, oder das Sechser war eigentlich nicht so richtig geil. Also gibt es sowas? Also sowas wie die Gewohnheitswertung?
Ich könnte dazu was sagen, aber vielleicht lassen wir einfach mal den anderen Christian zu Wort kommen. Der hat schon so lange nichts mehr gesagt.
Tja. Ja, wenn ich mit euch beiden im Podcast bin. nee, also so, also Thema Gewohnheitswertung. Ich glaube, dass das existiert, weil ich schließe immer von mir auf andere. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde bei der GameStar arbeiten, was ich nicht tue, dann kann ich mir so vorstellen, ja, das ist gefühlt eine 85, ob man da jetzt eine 85, eine 86, eine 84 draufschreibt, egal, so ein, das passt schon irgendwie, das fühlt sich richtig an, gefühlte Wahrheit. Ich will euch nichts unterstellen, aber so gerade bei so einer sehr, sehr alten Serie wie FIFA, wo es auch wirklich eher egal ist, was das jetzt, ob das jetzt gut ist oder schlecht, Hauptsache die Spieler-Rankings sind aktuell und das Ultimate Team läuft, ist doch auch wurscht, was das Ding kriegt.
Ey, ich glaube, bei FIFA 06 gab es noch kein Ultimate Team.
Ja,
Nur mal kurz reingegrätscht.
genau.
Ja.
Aber jetzt heutzutage, ich weiß nicht, was die letzten FIFAs so kriegen, aber ich kann mir, also ich könnte mir das vorstellen, aber auch nur, weil ich so niederträchtig bin und euch meine, unter eigene Faulheit, die ich an den Tag legen würde, wenn ich Redakteur wäre, in die Schuhe schiebe.
Es gibt so viele Faktoren, die einen FIFA 06 auf diese Wertung katapultiert haben könnten. Zum einen ist es natürlich die Gewohnheitswertung, da gebe ich dem Herrn Schiffer, vollkommen recht. Das kann passieren. Wir haben ja schon einen kurzen Exkurs in die Richtung gemacht, als ich über Modern Warfare geredet habe. Und wo ich dann gesagt habe, bei dem war es halt noch nicht so, weil es halt der zweite Teil war. Und hinten raus hat sich ja auch bestätigt, dass wir dann auch ein bisschen harscher mit den Wertungen geworden sind. Einfach deswegen, weil unterschiedliche Studios, wirklich auch unterschiedliche Qualitätslevel und so weiter und so fort. Also bei Modern Warfare ist diese Gewohnheitswertung, hat sich irgendwie nicht, also beziehungsweise bei Call of Duty irgendwie war das nicht so. Aber ich glaube schon, dass das bei FIFA der Fall sein kann. Und ich glaube auch, dass der entsprechende Mensch oder die entsprechenden Menschen, die das dann getestet haben und dann hinterher lesen müssen, pass mal auf, aber das ist doch scheiße oder das ist doch scheiße oder das ist doch scheiße, dass die sich halt wahnsinnig ärgern. Und zwar deswegen, weil du hast für solche Äußerungen kommen ja häufig oder kommen nicht häufig, aber gerne mal ein paar Wochen später, wenn so ein Ding halt schon von allen Leuten 10-mal durchgespielt wurde. Okay, FIFA hat kein Ende, das spielt man halt im LAN oder online und stellt dann fest als Profi, das ist aber jetzt nicht so geil, wie wir es gerne gehabt hätten. Und dann etabliert sich diese Meinung. Also du hast halt die Profis, die das spielen, weil sie es schon immer spielen, weil sie es vielleicht auch irgendwie FIFA als kompetitives Spiel, ja, es ist ja auch unter anderem ein kompetitives Spiel mit einer großen Hardcore-Community, die viele Fehler viel, viel besser aufdecken können oder die Schwächen in einem Spiel viel, viel besser aufdecken können, als das der handelsübliche Redakteur in seiner begrenzten Zeit jemals könnte. Und dann multipliziert sich diese Meinung, Achtung, der Crack XYZ und der Dude weiß der Kuckuck, was hat gesagt, das und das stimmt an diesem Spiel nicht. Und das wird plötzlich Konsens. Und dann schwappt das auf einen zurück als Tester oder als Medium und die Leute sagen, ja, aber ihr habt da zu hoch gewertet. Ja, und so ist der Werdegang manchmal bei solchen Dingern.
Kommen wir zur letzten Wertung, Fehlwertung
Ich finde es so
möglichen.
schön, dass du einfach meine Erklärung komplett frisst und nicht
Ja,
kommentierst.
du hast den Schweinebach auf dem
Ja,
Herd. Der
ist
muss ja
okay.
weg.
Ja, das ist
Boah, ja.
richtig. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass als ich ein Kilo Schweinebauch bestellt habe, dass die Verkäuferin nicht gesagt hat, aber sie haben doch schon. Danke, Corona. Nun, weiter.
Christian, das überlasse
Ja.
ich dir, weil die hast du rausgesucht.
Also, ich habe ja für diese, in der Vorbereitung auf diese Folge mir so gesagt, okay, es gibt da zwei Fehlwertungskategorien grob. Einmal kann man zu tief gewertet haben, einmal zu hoch. Und dann ist mir eingefallen, okay, es gab mal vor ein paar Jahren einen Verriss, den ich in einer solchen Schärfe selten gelesen habe. Und zwar war das ein Verriss von Rock, Paper, Shotgun, Über das Spiel Goodbye Deponia, das ist, glaube ich, der dritte Teil.
Oh, den habe ich gelesen.
Von John Walker.
Ja.
Der also, halt,
oh, bitte, das war echt bitter, das zu lesen, ja.
Also ein übelster Verriss über ein Spiel, das die GameStar mit einer 91, sorry, wenn ich jetzt die GameStar erwähnen muss, aber mit einer 91. Okay. Aber die GameStar steht hier für mich eher Stereotyp für den deutschen Markt. Also wir haben praktisch ein Spiel, das im Ausland als, ich sag's mir jetzt ganz deutlich, misogyner Dreck bezeichnet wird.
Schön, dass du sagst, ich hatte es gerade auf der Zunge. Ich wollte es gerade auch sagen. Ja.
Und aber wir in Deutschland denken so, ach guck mal, die von Deponia, wie heißen sie nochmal, die hätte es Deck 13 gesagt.
Dedelic,
ja. Die von Dedelic, die haben es schon wieder geschafft. Hier kommt der dritte Teil, grüner Abschluss, 91, zack, fertig. Gibt es denn sowas wie einen, ich sag jetzt mal, erfinde jetzt mal ein Wort, Deutschland-Bias bei Computerspielen, dass wenn was aus Deutschland kommt, dass das automatisch irgendwie 10 Punkte mehr kriegt oder so, wenn man den Markt schützen will?
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir kommen aus einer Historie der Waschmaschinentests, was Spielerezensionen angeht. Ja, entsprechend sind wir auch geprimed auf ganz andere Konventionen. Und natürlich sind wir auch irgendwie so ein bisschen, es ist nicht stolz, ja. Es ist nicht, guck mal, hier ist ein Spiel aus Deutschland oder sowas. Wir sind nicht per se einfach stolz darauf, dass es ein Gothic gibt oder dass es ein Deponia gibt oder dass es ein, wie sie alle heißen, dass es ein Anno gibt oder sowas. Wir fragen uns natürlich auch, warum kommen diese Dinger im Ausland nicht so gut an wie hier. Das liegt aber, ich kann es nicht anders beschreiben, das liegt tatsächlich, glaube ich, an der Art und Weise, wie Spiele hier angegangen werden oder welche Art von Spielen bevorzugt werden. Wir sind halt irgendwie, generalisiere hart, ihr könnt mir alle gerne widersprechen, wir sind halt irgendwie auch so ein Land der Aufbauspielspieler. Oder wir sind ein Land, oder wir sind ein Land der, guck dir Paradox an. Ich glaube, dass Paradox, wenn sie den deutschen Markt nicht hätten, nicht so geil am Start wären, wie sie sind.
Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Ding in Berlin ist, die ParadoxCon. Also
Ja. Und das dann gehen wir über den großen Teich. Also das sind die Vorurteile, die sich irgendwie, oder das ist mein inneres Vorurteil auch geschürt aus Erfahrungen, das sich auf den deutschen Markt bezieht. Und dann habe ich aber genauso einen Blick auf den amerikanischen Markt, der für mich halt nur so ein Krach-Bumm-Markt ist. Ja? Und das hat, auf der einen Seite hat das eine Wahrheit und auf der anderen Seite ist es falsch. Und genauso ist es für unser Land auf der einen Seite wahr und dann auch wieder in Teilen falsch, weil der Spielemarkt und die Spiele, das Spieleklientel hat sich in den letzten Jahren halt enorm erweitert und es ist nicht mehr das, was es vorher war. Wir müssen jetzt nicht noch die Leute, die zwischen Arbeitsstätte und zu Hause und andersrum auf dem Handy rumdrücken und Candy Crush spielen mit reinbeziehen, sondern wir haben eine ganz große Vielfalt inzwischen an Spielern und wir reden gerade über eine Wertung, die ist schon ein bisschen älter, Christian. Ja, also Goodbye Deponia ist schon ein bisschen älter. Und wir müssen überlegen, was ist auf dem Weg der Übersetzung falsch gelaufen? Also wir haben ein Goodbye Deponia, was auf Deutsch hier offensichtlich den damals Patrick Lück halt wahnsinnig angesprochen hat. Und der Patrick Lück ist keiner, der irgendwie Abfallwitze lacht oder sowas. Also der Patrick Lück ist auch eher so, ich würde ihn eher so auf die Seite des Feingeistes packen. Aber auch der hat halt so Momente gehabt oder so wie ich ihn erfahren habe, wo er halt gesagt hat, okay, da kann ich auch mal drüber lachen. Und wenn dann das Übersetzerteam, ich habe Goodbye Deponia nie auf Englisch gespielt, irgendwie auf der Übersetzungsschiene was verloren hat, so be it. Oder du hast halt einen Redakteur bei Rock Paper Shotgun, der halt super hart auf solche Sachen guckt. Ja, also ich meine, das Rock Paper Shotgun ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie wie die PC Action damals irgendwie Frauen-Oberweiten-Witze gerissen haben, ever. Ja, also die haben ja eine ganz andere Historie. Und du musst auch gucken, in welchem Media-Outlet das passiert. Und klar kann man darüber reden, ob die 91 bei der GameStar gerechtfertigt sind. Ich würde jetzt persönlich auch sagen, ist vielleicht ein bisschen hoch. Müsste man sich auch mal angucken, wie sind denn die vorigen Teile von Deponia bewertet worden. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Ja, du bist halt als jemand, der, du hast eine Reihe. Und die ersten beiden Teile sind von Kollegen bewertet worden. Ich hatte zum Beispiel diesen Fall mit der Crysis-Geschichte. Ich habe Crysis 3 getestet. Und der dritte Teil war signifikant, in meinen Augen, signifikant besser als der zweite Teil. Und der zweite Teil war aber auch schon wahnsinnig hoch bewertet. Was machst du dann als Redakteur? Mhm. Ne? Natürlich kannst du dann segensreich, und inzwischen sind wir auch
ganz immer... Ich kann 98 geben.
98, ja. Na klar, Christian, na klar. Aber, das sind halt Probleme, mit denen du dich rumschlagen musst als Redakteur. Und du kannst dich natürlich, also inzwischen ist es easy, ja, aber man war halt früher auch so ein bisschen, möchte sagen, nicht unbedingt. Ja, man war auch so ein bisschen mediumhörig im Sinne von, ich muss ja auch irgendwie innerhalb meines Mediums, also innerhalb der GameStar, so werten, dass das nachvollziehbar ist für die Leute da draußen, dass man einfach reinschreiben kann, pass mal auf, Leute, wir sind jetzt 5 Jahre weiter oder 2 Jahre weiter und ich gebe jetzt die gleiche Wertung, auch wenn gefühlt der nächste Teil jetzt besser ist, aber die Technik ist weiter und wir haben ganz andere Standards, was Storytelling angeht und so weiter und so fort. Und ich schreibe jetzt da nochmal die Wertung drunter oder gehe sogar einen Punkt niedriger, als der Kollege damals beim zweiten Teil das gemacht hat. Das ist auch erst so ein Ding, das muss man mal lernen. Wirklich, das muss man mal lernen.
Ja, du hast mich gerade überzeugt, tatsächlich. Indem du gesagt hast, vielleicht ist bei dem Weg der Übersetzung was schiefgegangen, was nämlich Patrick Lück in seinem Wertungskasten auch schreibt, dass er von dem kindlich albernen Humor angetan ist, unter dem eine erwachsene Oberfläche brodelt, Unterfläche brodelt, bla bla bla. So. Auf jeden Fall sagt er, es hebt er den kindlich albernen Humor hervor. Und genau das ist halt so ein Ding, das kann passieren, dass das schnell mal kippt und Dinge in einem anderen Kontext, auf einer anderen Sprache, dann nicht mehr so albern sind, sondern einfach nur noch sehr
plump
strange
und dämlich. Und
genau.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Deswegen möchte ich jetzt zur Disposition stellen, wie alle anderen Spiele in dieser heutigen Ausgabe, ob das wirklich eine der größten Fehlwertungen aller Zeiten ist.
Meine persönlich größte Fehlwertung der GameStar-Geschichte ist ja, Kollegenschelte ist ja, machen wir ja nicht, aber meine persönlich größte Fehlwertung der GameStar-Geschichte ist ja nach wie vor die Wertung von Christian Schmidt damals fürs erste Dark Project, also für Thief, der hat eine 86 drunter geschrieben und unter den zweiten Teil glaube ich auch. Ich persönlich hätte ja, und da war ich noch nicht qualifiziert, irgendwas zu sagen dazu, aber inzwischen bin ich qualifiziert genug. Und ich hätte dem Ding locker irgendwie eine frühe 90 gegeben, weil das so, es gab kaum ein Spiel, das mich mehr mitgerissen hat als das. Gleiches gilt übrigens auch für Mass Effect, dem wir damals eine 85 gegeben haben.
Dem ersten.
Und Gott hat das Ding seine Probleme. Aber aus meiner Spieleerfahrung, die ich 2009 erst hatte, wo ich alle Nebenmissionen weggelassen habe, wo ich mich natürlich über die Aufzugsfahrten aufgeregt habe, wo ich natürlich gedacht habe, ey, das Kampfsystem geht auch ein bisschen besser. Inventarverwaltung ist eine Beleidigung für jeden intelligent denkenden Menschen. Aber unterm Strich ist es rein vom Feel her irgendwas im hohen 90er-Bereich für mich. Hm. Nach wie vor.
Vielen Dank, Petra Schmidt.
Schmidt.
Mein oh Gott,
du
Christian!
Du schaffst es nie, oder? Du schaffst es nie.
Ich schaff's nie.
Ich stick dir mal ein Kissen mit meinem Namen drauf, kannst du dir aufs Bett legen und dann beim nächsten Mal dann.
Oh. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Petra.
Gerne.
Lest Petras Artikel. Sie immer. Ist eben, und vergesst nicht dabei, das ist die Person, die damals bei Stalker schon vor allen anderen das Potenzial dieses Spiels gesehen hat. Deswegen vertraut Petra das, was sie sagt, stimmt in der Regel.
Ach.
Genau.
Gut.
Genau, ihr könnt abstimmen unter forum.lastgamestanding.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr, ach, schaut doch mal ansonsten auch noch ins Forum rein, da gibt es immer noch die Abstimmung zur Super League, die wir gemacht haben. Da könnt ihr immer noch abstimmen. Wir hören uns spätestens, wenn es wieder heißt LGS Super League. Bis dann.
Bis dann. Ciao.